konsterniert im Kino gewesen, weil je länger der Film ist gegangen, je mehr ist meine Enttäuschung leider gewachsen. Und das habe ich selten. Also ich bin wirklich rein und ich hatte dort eigentlich positive Vibes gehabt, weil das Look and Feel vom Trailer hat mir das, die positiven Vibes gegeben.
Fun Fact, der Robert Englund, der Schauspieler von Freddy, hat gerade vor kurzem den Stern auf dem Walk of Fame bekommen. Irgendwie hat das so einen ironischen Unterton.
Nein, ich meine, es ist voll im Ernst.
Ich muss mir aus der Versenkung holen. Ich bin schon fast in Grund gefahren.
Ja.
Hey.
Nein, ich meine, es ist voll im Ernst.
Ich dachte, du musst jetzt nochmal das Messer noch vor Seite so reinrammen.
Ja, so, das ist ein Horror. Es muss
genau. Das muss ein bisschen
werden. So ein bisschen voll. Herzlich willkommen. Heute haben wir eine Folge voll Jumpscares, Blutspritzer und Messerstechereien, weil wir haben den Schocktober hinter uns, mein Lieblingsfilmmonat. Aber ich mache das nicht allein. Wir sind vollzählig heute im Schaumal-Podcast und bei mir ist der Tommy und der Mephisto. Ciao zusammen.
Hey, hallo.
Salut zusammen. Wieder in voller Besetzung heute. Ich bin begeistert.
Ja, gell, schon lange nicht mehr.
Und einer davon ist schlecht vorbereitet. Könnt mal raten, wählen.
Genau der, der nur um Joghurt essen ist.
Nein, es ist leer. Aber okay. Ich wollte dein Internet also nicht zerstören. Entschuldigung. Excuse.
Noch die Schmatzen hinten dran. Aber das ist ja manchmal auch so in diesen Horrorfilmen. Und ich habe 26 Horrorfilme geschaut im Oktober.
Wow.
Aber wir reden nicht über alle, gell?
Nein. Aber jetzt, halt. Jetzt muss ich
ewig lang. Was?
Jetzt muss ich halt etwas sagen. Grössten Respekt vor deinem Schocktober-Programm. Wenn man bedenkt, dass uns ja der Moski gesagt hat, wo wir ja mit diesem ganzen Projekt mal angefangen haben, dass er ja eigentlich Horror gar nicht so cool findet und eigentlich gar nicht so gerne schaut und eigentlich auch ganz viele Klassiker und Neues und Mittelneues verpasst hat, muss ich also sagen, was alles hast du am Boden gut gemacht, höchste Respekt, das meine ich wirklich jetzt nicht ironisch, das meine ich jetzt wirklich ernst. Mhm. Du ziehst so viel rein und ziehst auch schon Oktober jetzt, glaube ich, schon im dritten Jahr oder im zweiten.
Das dritte Mal.
Das dritte Jahr voll durch und das würde ich nie herbringen. Das ist wirklich, also ich muss jetzt schnell klatschen. Ich mache das sonst selten.
Ich schließe mich jetzt gerade an. Ihr gehört es vielleicht.
Dankeschön.
Grösster Respekt, völlig im Ernst gemeint, ich mache keine Witze oder so. Gut, ich wollte sie künstlich verlängern. Der Tommy ist ja da. Tommy, was hast du eigentlich gesehen im Oktober?
Ja, ich bin da ins Kino. Ich hatte auch ein paar News bezüglich neueren Sachen. Da war schon ein paar in petto gesehen. Und habe mir jetzt weniger im Alter gewidmet. Also Rewatch war jetzt eher weniger auf meiner Liste gesehen. Da hat eben der Moski für uns den Boden noch aufgewärmt im Oktober. Und bin da auch gespannt, was er uns da noch so die ein oder andere Empfehlung wird überschieben. Aber genau. Ich komme dann auf ein paar Kinofilme.
Tomoski.
Check.
Jetzt muss ich gleich noch fragen.
Also frage.
Ganz allgemein, an euch beide, Eindruck vom Schocktober. Und zwar der Monat, wo man ja klassischerweise bis Halloween sagt, da läuft viel, so in Sachen Horror, auf der Leinwand. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, es geht so diesen Monat. Oder was war euer Eindruck gewesen? Im Streaming, aber auch in den Kinos? Oder ist das ein falscher Eindruck? Habe ich einen falschen Eindruck?
Nein, ich glaube, wir haben ja das schon fast so eine Horrorfolge vorgezogen, oder? Weil da hat es im September doch auch andere Ableger im Kino gegeben, wie wir ja haben festgestellt, oder? Also im Prinzip hat sich es wirklich für mich im Kino vorverlagert, oder? Wir hatten ja da Weapons, Together, Ugly Stepsister und so weiter. Also eigentlich.
Und ich bin ehrlich gesagt, aber das haben wir dann schon diskutiert. Genau. Ich verstehe nicht ganz, warum das so früh im Kino ist gelaufen und eben noch so kompakt, oder? gute Horrorfilme und die haben schon recht gut vorgelegt, die haben wir alle gelobt. Und warum das jetzt so in der klassischen Zeit eben um Halloween herum eigentlich nicht so Horrorfilme sind gelaufen. Obwohl ja eben 2, 3, 4, 5, wo wir heute
reden,
sind dann gleich im, ich sage jetzt mal, im Kino gekommen, im Streaming, neue Filme. Und ja, jetzt müssen wir dann schauen, wie gut das die mögen mithaben mit den anderen drei, die wir jetzt gerade erwähnt haben. Und als Spoiler sage ich auch schon, wir reden noch über einen Film, der in der allerersten Folge von «Schau mal» schon ist vorgekommen. Hat mir der Mephisto vorhin gerade verraten. Das
liebe Grüße gehen raus an Horror Enthusiast Dorn, der mit mir in der ersten Folge über einen Film geredet hat, sehr lang und intensiv, darum halte ich mich heute hier zurück. Könnt ihr die unbedingt mal nachhören. Es gibt eine Folge 0, das ist der Pilot, und es gibt eine Folge 1, und in Folge 1 geht es um den Film, wo wir heute noch kurz weiter darüber reden.
Also komm, aber dann steigen wir ein und ich mache zuerst so ein Roundup, weil ich habe ein paar 80er-Klassiker geschaut.
Da freue ich mich schon. Da kann ich mitreden.
Da kannst du mitreden. Aber wir gehen nicht, wir haben gesagt, wir gehen nicht alle Filme durch, aber ich tue die schnell aufzählen, die ich hier habe gesehen. Nämlich Return of the Living Dead. Oder Klassiker.
Wunderbar.
Dann haben wir The Thing, der auch wirklich... Der wird sehr hoch gelobt, oder? Überall.
John Carpenter.
Yes, woohoo! Legend.
Genau. Und dann habe ich, wer kennt ihn nicht, Freddy Krueger, das Ace, Nightmare on Elm Street geschaut, oder? Ich glaube, ich habe den schon mal gesehen, als ich ganz jung war, aber ich habe mich nicht mehr so genau erinnern.
Und ich habe einen Fun Fact, der Robert Englund, der Schauspieler von Freddy, hat gerade vor kurzem den Stern auf dem Walk of Fame bekommen.
Genau,
das stimmt. Vielleicht hat er das mitbekommen.
Und der Johnny Depp hat mitgespielt.
Ja, stimmt. Ganz jung.
Stimmt.
Ja,
das ist jetzt ganz auch jung. Fact,
als ganz jung.
Das ist Wahnsinn. Genau, man kann sich nicht vorstellen.
Aber zähl weiter auf.
Genau, sorry.
Und dann habe ich Hellraiser geschaut. Der Mensch, oder, der da all die Nägel im Kopf hat. Das kennt er sicher.
Absolut.
Nochmal ein Verweis, einer der Lieblingsfilme, ich hoffe, ich zitiere es nicht falsch, von Dorn. Ich glaube, er tut noch einmal erwähnen in dieser Folge. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann kann ich es noch richtig im Kopf.
Und dann noch der Reanimator.
Oh, da ist natürlich, da habe ich Freude gehabt, ja. Das finde ich so einen richtigen, ein bisschen ein trashiger Klassiker.
Der ist sehr
aber
trashig.
Aber er ist...
Ja. Und da gibt es auch einen Fun Fact, weil die erste Szene kommt eingeblendet, Universität Zürich.
Stimmt.
Dort ist das so lange.
Obwohl die Universität, die dort ist, das ist sicher nicht in Zürich gedreht worden. Genau.
Ja, das ist jetzt anzunehmen, ja. Ja, auch wahrscheinlich in Prag oder so. Das ist doch immer die günstige Variante von Zürich oder so.
Und dann, ich habe mir da einfach so notiert, weisst du, die Filme, auch 80er Jahre, also allgemein. Oder das Pacing war viel langsamer gewesen, als das heute ist. Oh, oder das kannst du manchmal fast nicht mehr schauen, so ganz langsam. Ja. Oder? Heute ist das ja die Schnitte und alles viel, viel schneller. Das hat sich recht gewandelt. Oder? Und das zieht sich auch hier durch.
Soll ich noch abnerden wegen dem Reanimator? Der wüsste ja schon, auf welcher Literatur auf welcher Literaturbasis das Reanimator entstanden ist. Das ist H.P. Lovecraft Geschichte.
Ja. Ah, ja, stimmt.
Genau,
ja.
Das ist noch wichtig. Ja. Nicht natürlich viele H.P. Lovecraft-Verfilmungen sind Horrorfilme geworden später, aber das ist eine von den bekanntesten und die gibt es in ganz
verschiedenen Ausprägungen. Aber da die bösen Ausprägungen. Alten und Zeugs und so, das kommt dort eigentlich alles nicht vor. Also,
nein, das kommt nicht vor. Richtig, ja. Ist eher so ein bisschen erdige... Genau. Es ist eher so nicht die Sci-Fi-Horror-Sachen, mystische Horror-Sachen, die er vor allem geprägt hat. Mhm. Ja, das stimmt. Gut, Tommy hat noch etwas einwerfen.
Genau, ja, ich wollte noch einwerfen. Ich weiß nicht, ob du den auch noch hast geschaut, aber ist ja auch so eine, wenn wir so bei den 80ern sind, ist mir echt spontan in Sinn, von 1986 die Fliege, The Fly vom Cronenberg, von David. Das ist für mich auch so eine All-Time-Classic-Movie, oder? Das meine ich mir
irgendwie. Ich habe eben... Original gesehen in Schwarz-Weiß. Aber den vom 86 habe ich nicht gesehen.
Ah, voilà. Okay.
Ja. Den habe ich nicht gesehen, das Original. Mm-mm. Ist der gut? Wie hast du den empfunden?
Ja, ich habe den sehr gut empfunden. Für eben schon.
Für die Zeit natürlich. Ich weiss
nicht,
klar.
Ja, ich weiss nicht genau, wann es rausgekommen ist. Aber ja. habe ich sehr gut gefunden, muss ich sagen. Aber eben, ich kann es nicht vergleichen, weil ich den vom 86 oder was hast du gesagt, habe ich nicht gesehen.
Ja, und Shining ist ja noch so einer, der in diese Epoche
ja, habe ich natürlich schon gesehen. Also, ja,
ja, haben genau, wir alle gesehen. Ja. Und natürlich ein ganz grosser Klassiker auch unter Horror Nerds, immer noch, weil er ja auch lang verboten war, der Tanz der Teufel. Also, das ist ja,
ja, das auch, ja, eigentlich
ein absoluter Klassiker. Ja, ja, ja. Ja, doch einiges gegeben.
Und was ich ja auch noch muss sagen, ist die Effekte, oder wenn du das anschaust, heute ist ja alles CGI, aber dann haben sie das Zeug noch aus Hand irgendwie gebastelt und weisst doch auch nicht, weisst, zusammengeflickt und die durch die Kamera, durch das Bild durchgezogen, ja, und inszeniert. Ja. Und also, ja, wirklich auch sehr gut, oder? Auch wenn du irgendwie Hellraiser oder so anschaust, weisst, wo das Zeug explodiert, Körper oder irgendwie so, wirklich sehr gut gemacht, oder? Wo sich heute eben mit CGI ja manchmal nicht wirklich besser aussieht. Oder?
Nee.
Aber auch manchmal hast du dort irgendwie gesehen, dass es selber gebastelt war. Das natürlich auch. Oder?
John Carpenter, der Thing, den du ja erwähnt hast, der Thing,
ja, das ist sehr, dort muss ich sehr sagen, gut.
Bis heute, da könnt ihr nicht wirklich reinziehen, gibt eine gute 4K-Fassung, wo man sich kann zu Gemüten führen kann. Ich weiß nicht, ob du die hast gesehen oder wirklich noch so ein bisschen oldschoolige. Es gibt eine gute, überarbeitete, es gibt aber auch die alte noch. Und ich sage dir, die praktischen Effekte in den Fingern sind immer noch absolut genial. Die finde ich bis heute gut.
Ja, aber dort haben sie noch extra Zeug richtig explodieren lassen.
Ja. Sie haben vor allem ganze Teams gehabt, von den Animatoren oder von den Prosthetics, von all dem Zeug. Das waren ja ganze Teams, die das aufbauen und sich wirklich mit zum Teil recht viel Mühe gegeben haben. Oder? Und darum wirkt es ja so mit diesen praktischen Effekten manchmal eben fast cooler als eben so abdroschniges, billiges CGI, wo man ja heute zum Teil leider über sich muss
lassen. Ja, und einfach auch noch coole Kulissen. Weißt du, so Nordpolstation, wie die aussieht, wie die Leute dort leben. Die, so wie das eingerichtet ist, das sieht wirklich aus, als wären die dort schon seit Jahren am Forschen und so. Also jetzt zum Beispiel von The Thing, das gibt natürlich auch andere 80er-Klassiker, wo das so ist, aber das muss man wirklich sagen, sie sich richtig Mühe gegeben noch damals. Ja.
Absolut.
Ja.
Also komm, wir gehen weiter und wir gehen Reihen an und dann haben wir eigentlich alles nur noch Neuheiten, wo wir darüber reden, aber ich habe ja auch ein Ranking gemacht von diesen 26 Filme, die ich geschaut habe, und darum reden wir jetzt über den Film, der in der Folge 1 von Schaumal respektive Filmfenster, wie es dann geheissen. Oder hat es vorher noch einen anderen Namen gehabt, Mephisto? Ist Filmfenster?
Nein, es ist immer ein Filmfenster. Jetzt eben neu Schaumal-Podcast, genau.
Genau, und darum reden wir jetzt über Martyrs, wo ich am besten habe bewertet, das schon vorweg. Also kommt kein besserer Horrorfilm
mehr heute. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, Moski. Du, der so frankophon bist, hättest du doch jetzt den Film müssen richtig aussprechen, dass er nämlich «Martyr» heisst und weil es ein französischer Horrorfilm ist. Das ist sehr wichtig. Das ist mir sehr wichtig.
Das ist ein Schneebau, der Mephisto. Das müsste bei diesem Film...
Das ist mir sehr wichtig. Aus der Dekor-Reihe, wo noch andere Filme drin gehören, aber bevor ich da zu weit ausufend bin, willst du uns ja mal sagen, warum der Martyr? Warum Martyr, siehst du, sage ich so schon falsch. warum Martyr und warum hat dich das so überzeugt? Ich bin jetzt wirklich, ich bin schon ganz gespannt. Muss ich wirklich sagen? Du bist schon
ganz gespannt.
Du hast jetzt gesagt, das ist deine Nummer 1, oder?
Ja, einfach vor der Bewertung her, einfach vor, also natürlich die ganze Inszenierung, und das ist ja wirklich für Hartgesottene hier. Horrorfans, einerseits in dem, was man sieht, an den Szenen, aber ohne euch zu spoilern, um was, dass es dann schlussendlich auch geht, geht einem dann schon ans Lebige und irgendwie so ein bisschen die Nieren. Und ich muss sagen, einfach die Kombination, ja, hier habe ich einfach sehr gut gefunden, oder? Es ist nicht ein reiner Splatter, oder? Wo einfach nur das Blut spritzt, sondern es hat sonst noch etwas dahinter. Und das hat mich eigentlich, weil es ein bisschen kaltvoll ist, sage ich jetzt mal, in allen Belangen, hat mich das eigentlich hier überzeugt.
Also, kann dir nur gerade beipflichten, weil das macht der Film, glaube ich, auch so stark. Original, weil wir müssen ja das vielleicht auch noch erwähnen, macht dir, also das originale Französisch aus 2008, schauen unbedingt, wenn ihr das noch antun wollt, und nicht das amerikanische Remake, das 2015 noch einmal entstanden ist, das noch als Hinweis. Noch schnell, Moski, das mit dem psychologischen Horror und Drama, hart eben mit dem Body-Horror, der dann reinfließt und dann noch einen doppelten Boden, kann man schon so ein bisschen antönen, der Film auch noch hat, oder sogar drei Böden, das finde ich eben auch sehr besonders. Also, er fusioniert hier auf Story-Ebene, auf psychologischer Ebene, zusammen mit einem Shock-Value, kann man ja, glaube ich, zusammengefasst sagen.
Absolut, absolut. Und das, oder sonst hast du ja meistens nur aus einem, ich sage mal, Ungerscharen etwas drin. Und hier paart sich das so ein bisschen zusammen. Und ja, also da brauchst du schnell ein paar Minuten oder länger, wenn der Film fertig ist, wo du das nochmal musst, durch den Kopf
und hier,
also für mich ist es wirklich ein Horrorklassiker. Es ist auch ein Terrorfilm. Eigentlich ist es ein Terrorfilm. Es ist eigentlich nicht ein klassischer Horrorfilm für mich. Es ist mehr ein Terrorfilm. Wie nochmal gesagt, er gehört in die Terror-Reihe der Franzosen. Und er ist so mehr Anti-Hollywood wie dieser Film. Das ist schwierig. Also da musst Das ist wirklich auch ein Statement, das die Franzosen damals im Horror abgeben.
Vielleicht noch kurz eine Triggerwarnung, weil es eben stark auch um Misshandlungen geht. Hier möchte ich das noch einwerfen für alle Leute, die doch vielleicht den einen oder anderen leichter Horrorfilm haben gesehen. Das finde ich zum Teil schwere Kosten, erwähnen das drum. Ich habe den Film gesehen, dann, wo er ist fast rausgekommen ist, mit gestandenen Männern und die sind aus dem Raum. Also gewisse Männer haben das nicht mögen verleiden, weil es geht dort auch um junge Frauen, es geht dort um schwerste, zum Teil Misshandlungen. Also wenn das jemand triggert hier, schaut der Film nicht. Das möchte ich hier stark erwähnen.
Ja, oder schaut nicht wirklich mit einer Vertrauensperson oder was auch immer.
Absolut. Es ist grenzwertig.
Es ist ein Film, der an die Nieren geht in allen Belangen. Er nimmt sich selber ernst, er hat zum Teil das Überhöhte nicht, wo andere Horrorfilme, klassische Horrorfilme haben, das muss man wirklich sagen. Und gerade insbesondere auch, wie du es richtig hast gesagt, Gewalt generell gegen Frauen ist hier ein Riesenthema. Und das ist wirklich, also wenn ihr mit dem Problem habt, wie es der Tommy gesagt hat, schaut die Filme wirklich gescheiter nicht.
Genau. Und gleichzeitig ist er aber auch nicht plakativ. Das muss man hier ganz deutlich erwähnen. Er will auch nicht auf Sensation machen, gar nicht. Mhm. Er will eine thematisierte Gewalt an jungen Frauen. Das ist so die Essenz bisschen im Film innen. Aber er tut es weder glorifizieren, noch sonst irgendwie legitimieren, sondern er bringt es auf einen guten Schock-Value, also auf eine schockierende Art über. Und das ist ihm so auch gelungen. Da möchte ich eine Lanze brechen. Nicht, dass ihr das Gefühl habt, man tut sich hier an dem leider götzen. Das macht der Film nicht. Er ist nicht chauvinistisch. Ganz wichtig.
Ja, absolut, ja.
Ja,
ja, das stimmt. Und wenn euch das französische Terrorkino interessiert, die Klassiker, die dort in dieser Reihe sich einordnen, sind eigentlich schnell erzählt, weil es nicht eine riesige Reihe ist, aber der gehört sicher rein. Haute Tension, High Tension aus dem 2003, Inside, L'Intérieur aus dem 2007, Frontier, oh, ich glaube, das hat mal eine englische Übersetzung gegeben, Frontiers 2007, und eben der bekannte und benannte Martyr. Und das sind alles wirklich, also wenn ihr die mal wollt, irgendwo die Reihe nach oder verschiedene Reihen folgen, die haben auch keinen Zusammenhang untereinander, da müsst ihr wirklich viel durchhalten wollen, mitnehmen. Aber wie, ich habe meinen beiden Kollegen eigentlich nur beipflichtet. Also der Film ist gut, er ist wirklich nicht nur einfach für einen Shock Value. Er ist nicht nur da, um irgendwie Terror zu zeigen und Gewalt zu zeigen, Gewaltporno zu sein. Das ist er nicht. Und er nimmt sich selber ernst und er hat auch wirklich, im Gegensatz zu vielen anderen Horrorfilmen oder eben Terrorfilmen, hat er eben auch eine sehr gute und durchdachte Story mit einem sehr, sehr spektakulären Schluss. Finde ich.
Und jetzt reden wir über die neuen Filme. Und komm, ich werfe gerade eine in die Runde, die ich ja gesehen habe, bevor ich den dann Tommy übergebe. Und das ist ein Abschluss von einer Reihe, nämlich der vierte Film, The Conjuring Last Rites. Und eben das Finale von dieser Reihe. Und ich muss aber sagen, ich habe nur das 1 gesehen und jetzt das 4. Da läuft noch im Kino. Könnt ihr noch schauen. Habt ihr die anderen gesehen, bevor wir da einsteigen?
Jetzt muss ich gerade ausholen, vielleicht kurz eine Erklärung, ja, dass ich den noch nicht habe gesehen, weil das verbinde ich mit einem ganz guten Freund, wo ich all die Conjuring-Sachen mit ihm zusammen habe geschaut und bin es ihm noch schuldig, dass wir diese Serie zusammen noch abschließen, die Conjuring-Geschichte. Und genau darum habe ich ihn noch nicht gesehen. Aber ich bin fest davon, dass ich ihn gleich werde schauen und habe die Nebenplots gesehen mit Annabelle the Nun und all dem, was noch in diesem Conjuring-Universum.
Genau, es geht
an der Universe, genau, ja, kann man so sagen. Genau, das noch für mich da schnell gedroppt.
Also, ich tue aber auch nicht spoilern. Genau. Und du, Mephisto, hast du die vorderen
ja, die gesehen? Ersten drei habe ich gesehen, ja. Ja, ich habe auch die Ableger gesehen, die der Tommy gerade erwähnt hat. Also, warte, jetzt muss ich überlegen. Den Nun habe ich sicher gesehen.
Annabelle
bin ich gerade unsicher. Da bin ich jetzt gerade unsicher. Ach, aber den Nun habe ich gesehen. Und ich verbinde jetzt so gemischte Gefühle mit dieser Reihe. Aber ja, ich bin jetzt gespannt, was der letzte, es ist glaube ich der letzte, gell? Es ist glaube ich ein Abschluss, ist das so?
Es ist wie es ist ein Abschluss.
Wir haben auch noch nicht gesagt, The Last Rites.
Genau, also es geht ja eigentlich bei The Conjuring um Ed und Lorraine Warren und die sind ja so wie ein bisschen Geisteraustreiber oder die haben einfach so die paranormale Fälle, wo sie dann auch immer helfen diesen Leuten und eigentlich kann man die Filme anschauen oder auch jetzt in den reingehen, wenn man die vorderen Filme nicht hat gesehen. Sie haben eigentlich nicht wirklich einen Zusammenhang, außer dass einfach das Pärchen ist, der Ed und Lorraine, die eben da die mysteriösen Fälle gehen lösen. Und eigentlich jetzt in diesem letzten Film sind sie schon wie, also sie haben gesagt, sie wollen eigentlich aufhören oder haben aufgehört und tun eigentlich nur noch so ein bisschen wie Schule geben und wollen so ein bisschen neue Leute eigentlich wie ausbilden, dass die das machen können und wollen eigentlich gar keine Fälle mehr behandeln. Aber irgendwie, so wie es halt muss kommen, zieht es sie so zu dem letzten Fall hierher und das hat aber wieder eine Verbindung zu ganz, ganz am Anfang. Aber man kann das eigentlich auch schauen, also es wird gut erklärt im Film, dass es zu dem Anfang wie eine Verbindung gibt, also auch wenn man das Eis eben nicht hat gesehen. Das ist mal so ein bisschen der Umfang, sage ich jetzt mal, von dem Film und eben dann gibt es auch wieder so ein übersinnliches Ding, das sie da irgendwie müssen bekämpfen.
Das Ding ist ja, bei Conjuring ist immer speziell, weil ich merke gerade, weil ich dann mit dem Freund eben die Reihe schaue, ist der Shock-Value für jeden Einzelnen ein bisschen anders. Also ich bin dort manchmal ein bisschen, weiss auch nicht, abbrüter, er vielleicht ein bisschen weniger geworden, sagt er mit dem Alter. Also dass er dann gleich manchmal so ein bisschen reinnimmt in das Ganze. Jetzt bei mir ist es, bei Conjuring hat sich ein bisschen, wie soll ich sagen, abgeflacht, der Shock-Value. Also, aber es kommt, glaube ich, stark darauf an, wie man das mit diesen Geistern in Verbindung bringt, mit Übersinnlichkeit, das ist ja in Amerika ein riesen Thema. Also dort sind ja die Leute immer sehr angetan von diesen Geistern, mysteriösen Phänomenen. Und, so. Oder, hey, so und jetzt wieder, ist glaube ich, dort die Frage, oder bist du das selber auch? Und ich glaube, dort spielt das näher rein, in den Plot vom Film, oder? Wie du.
Aber ja, genau. Und da setze ich eigentlich drauf rein. Also mir ist es so ein bisschen so gegangen und ich weiss nicht, oder vielleicht bin ich ein bisschen abgedroschen oder wenn du halt jetzt irgendwie den ganzen Monat nur noch Horrorfilme schaust. Nein, aber darum ist es mir auch so ein bisschen gegangen. Ich finde es einen guten Abschluss, den sie hier finden. Es ist so ein bisschen zäh, bis es dann so ein bisschen in Gang kommt, das Ganze. Am Schluss dann der gute Action wieder ein bisschen drin, aber so ein bisschen wirklich Horror, oder mir ist es so ein bisschen wenig auf das Psycho gewesen, weißt du, alles so ein bisschen vorhersehbar. Aber das kann natürlich an einem anderen ein bisschen anders gehen. Mhm. Das sehe ich schon so. Und weißt du, es ist schon so ein bisschen, es gibt so Menge Horrorfilme, die einfach irgendwo in einem Haus innen spielt. Oder? Das ist einfach so der Klassiker. Und das ist halt hier auch wieder so. Und so, ja, das sagst du halt so, kennst du einen, kennst du alle ein bisschen. Oder? Also,
ja.
Nicht ganz, es ist ein bisschen übertrieben, überspitzt gesagt, aber...
Ja, es ist auch so sein Style, seine Linie, die er durchzieht, konsequent. Genau. Und die Leute, die sicher die Conjuring-Reihe haben angefangen, werden so beenden, genauso wie ich das werde. Und da ist das Ding komplett im Kasten, so ein bisschen, genau.
Ja, aber er, weißt, er ist nicht schlecht. Er ist jetzt aber auch nicht der, der gut oben rausschlägt, aber ein solider, guter Film und einen guten Abschluss in dem Sinne.
Voilà, cool.
Ja, das klingt doch gut. So.
Ja, ich glaube, ich mache eine kleine Überleitung auf den Kanal Netflix, wo nämlich gerade jetzt erst in diesen Tagen eine Adaption von einem Game, also ich habe das nur angespielt, Until Dawn, ist nämlich der Film von Sony Pictures, der da released ist worden. Er ist teilweise auch im Kino gekommen, in gewissen Orten und so. Und hat jetzt den Netflix-Release auch noch bekommen, der erschienen ist. Und ich habe mir den reingepfiffen. Und da muss ich auch sagen, das ist einfach, also es ist ja so ein kleiner... Du hast ihn, glaube ich, auch gesehen, Moski. Mephisto, bin ich nicht sicher.
Until Dawn. Habe ich gesehen,
Und das ist ja schon so ein bisschen die Teenie-Slash-Skihütten-Geschichte, wo sie da dann reinverfrachtet werden.
Schon wieder eine Hütte,
wieder die Hütten, oder? Und dann durchleben sie immer wieder verschiedenste Todesmomente, werden dahin gerafft und dann gibt es dort eine gewisse Prämisse, wo sie wie ein bisschen reinkarniert zurückkommen. Und es ist eigentlich so ein bisschen, es gibt einem eben da auch nicht viel Neues, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, oder? Also es dreht sich ein bisschen um einen Body-Horror-Splatter-Movie. Das hat mich hingegen überrascht, ich weiß nicht, das könnte dann noch einschwingen. Er ist ab 16 und das habe ich schon so gefunden, okay, für 16 ist er dann aber auch zum Teil recht brutal gewesen. Aber mehr dann auch nicht. Also mir hat er jetzt nichts Neues gegeben, gar nichts. Also es ist wirklich so eine Popcorn 0815 Abend für irgendwelche etwas älteren Teenagers. Sage ich jetzt ein bisschen provokativ, wo vielleicht noch nicht die alten All-Time-Classics haben gesehen. So ist es mir ein bisschen.
Die Frage ist, ist es wieder mal eine gute Game-Verfilmung? Das ist ja die entscheidende Frage. Die sich eigentlich leider immer wieder mal stellt, in verschiedenen Ausprägungen. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, weil die Interaktion, man muss hier vielleicht auch noch sagen, dass das Game, das dem Film zugrunde liegt, hat ja so ein bisschen Prämisse, dass man so die Storys aus verschiedenen Perspektiven spielt und dann auch immer wieder Charaktere wechseln. Und das muss man ein bisschen wissen. Also die Games aus dieser Art Spiel, die da gezeigt werden, die sind immer so ein bisschen in diesem Muster drin. Und das auf einen Film zu übertragen, merkt man einfach, das hackelt manchmal ein bisschen, weil man eben die Interaktion nicht hat. Es ist eben wiederum einfach wieder mal der Königsfehler, der da gemacht wird, für mich persönlich. Du kannst nicht die Prämisse von einem Videogame einfach eins zu eins in einen Film verfrachten. Du musst ein paar Kniffen anwenden. Und ich glaube, das haben sie nicht bei allen Ecken und Enden gecheckt. Habe ich das Gefühl.
Man kann gerade einschwingen. Wenn die Regie eben gekonnt, vielleicht die verschiedensten Perspektiven der Protagonisten, diesen jungen Erwachsenen, hat eingenommen und dann das gekonnt, das Drehbuch hat geschrieben, da wäre etwas Neues entstanden. Aber das da hier ist generisch 0815, weil, wie du es gerade hast erwähnt, das findet gar nicht statt. Also, dass es wie eine grosse, übergeordnete Auflösung gibt, weil man Perspektiven wechselt. Also, und das hat nichts Neues gebracht. Also da könnt ihr jeden, ich sage jetzt fast ein bisschen beliebig, andere Teenie-Horror-Slasher schauen, Da gibt es nicht mehr. Also,
die sind zum Teil besser. Ja. Und die sind zum Teil besser.
Absolut. Also, ich habe das Game nicht gespielt, aber auch alles, was ich gelesen habe, jetzt eigentlich nicht viel wirklich mit dem Game zu tun. Und ich finde auch, die Geschichte ist wirklich völlig hanebüchen, oder? Also, es wird auch nicht richtig aufgelöst. Also, so, oder der Beweggrund, warum sie die Hütte reingehen, wird am Schluss eigentlich nicht wirklich aufgelöst, oder es geht so alles völlig unter. Und es hat so ein paar gute Momente drin, von der Inszenierung okay, aber das ist es dann einfach auch gut, ja, da bin ich auch beim Tommy.
Also ich bin dort, müsst nicht gesehen haben, ich bin bei zwei verlotterten Skihütten.
Ich bin ebenfalls bei zwei verlotterten Skihütten. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, der Après-Ski-Alkohol war wirklich billiger Fussel gewesen.
Ja. Also, ja.
Ich kann nicht viel Positives dem Werk abgewinnen. Also da hat er wirklich in der jüngeren Vergangenheit bessere Horror-Adaptionen gehabt, auch ganz allgemein. Im Kino und im Streaming.
Ja, da bin ich bei euch. Und dann tue ich, das ist eine wunderbare Überleitung, weil wir gehen noch in eine neue Hütte. Nochmal eine Hütte, und zwar Heretic, wo vor allem in der Hütte innen spielt. Und das habt ihr vielleicht so ein bisschen mitbekommen. Hugh Grant ist hier in der Rolle mal als Bösewicht, oder?
Und endlich! Ich sage es ja schon lange. Ich habe es gepitcht und niemand hat auf mich gelost. So sieht es nämlich jetzt
und mal wir aus. Haben ihn schon bereits ein bisschen vorbesprochen. Zumindest ich habe ja den schon gesehen. Ja. Aber jetzt nimmt es mich genau Wunder, was du von dieser Bösewicht-Rolle nämlich haltest. Da bin ich jetzt gespannt wie ein kleines Filetbögeli.
Ja, das ist doch gut. Aber ich sage zuerst noch schnell ganz kurz, um was es geht. Er lädt nämlich zwei so junge Missionarinnen ein in sein mysteriöses Haus. Und ja, mehr kann man eigentlich fast nicht erzählen, weil man so ein bisschen herausfinden muss selber, oder? Den Film dort so ein bisschen erleben muss. Und ich habe eigentlich so den Anfang habe ich sehr, sehr gut gefunden. Aber nachher irgendwie so ein bisschen Auflösung oder so die Prämisse vom Film wird dann auch so ein bisschen unglaubwürdig, weißt, so ein bisschen umgesetzt. Am Schluss hatte ich das Gefühl gehabt. Aber wieder zurück jetzt auf deine Frage, ich habe den Hugh Grant grossartig gefunden und ich wollte ihn mehr in solchen Rollen sehen.
Mm-hmm.
Oder?
Unbedingt.
Unbedingt.
Ich habe es ja schon lange gesagt. Es fährt bei so suffisanten Halbbösewichtrollen wie bei Fortune, Operation Fortune, wo ja so ein Gangster-Adaptionsfilm war, wo er schon ein Highlight ist. Er ist auch bei einer Klamauk-Fantasy-Komödie Dungeons and Dragons, die in den letzten Jahren rausgekommen ist, wo er so einen halben Bösewicht spielt.
Ja, genau, so einen halben Bösewicht. Und da als Humpty Dumpty, oder wie hat der geheißen?
Genau.
Ladenfabrik, oder?
Nein, ich finde einfach, der Hugh Grant ist, glaube ich, ein bisschen wie ein guter Rotwein. Je älter, desto besser. Und das ist, glaube ich, etwas, was man ein bisschen unterschätzt. Und das meine ich wirklich im Ernst. Er kann die Rollen und er sollte sie eigentlich noch mehr spielen, bevor er dann wirklich halt alt ist. Aber er soll die annehmen, wenn ihm so angeboten wird und das Drehbuch gut ist.
Das hat mich im Fall noch an einen anderen Schauspieler erinnert, der mal so einen Wandel hat gemacht für ein, zwei Filme. Und zwar der verstorbene Robin Williams in Ehren, wo man ja eigentlich immer aus der Komödie hat kennt, hat ja mal auch so einzelne Filme gehabt, zum Beispiel One Hour Photo,
absolut,
ein Thriller, wo er komplett ein anderer Type, also ein anderer Cast ist gewesen, eben so ein psychologischer Bösewicht. Und manchmal spielen dort die Leute, die nennen das ganz anders gewöhnt sind, grossartig auf, weil sie genau so aus zwei Ecken können kommen. Also einerseits kennen sie vielleicht ein bisschen Love und Comedy, aber dann können sie dort so eine Perfidität in das psychologische Horrorgenre reinbringen. Und genau so sehe ich
es. Genau das bringt er hier rein. Genau, bringt er hier rein. Es war nämlich nicht so einfach gewesen, die Rolle zu spielen, weil er muss so ein bisschen, weißt du, so am Anfang ist er ein bisschen nett, aber du merkst, so immer ein bisschen punktuell wird er immer so ein bisschen böser, weißt, so ein bisschen fieser. Und das ist gar nicht so einfach zu spielen, als wenn du einfach irgendwie der Bösewicht ein Spiel schon völlig übertreibt ist, oder von Anfang an. Und dann steigert das so langsam rein und das macht er wirklich sehr gut. Und er hat so ein bisschen den, auch den Ausdruck, den Fies,
ja, ja. Der Fiesling, so das Dämonische im Hintergrund, aber gleich eben nett aufgesetzt. Mm. Und steht und geht halt, wie du auch sagst, glaube ich, er spielt das Zentrum. Die anderen zwei Nebendarstellerinnen sind nicht zu verachten, die spielen dort auch gut mit, wo im Prinzip die Sophie Thatcher, die ja auch cool ist und so. Also,
wo wir schon ja. in einem anderen Horrorfilm haben gesehen, nämlich Companion genau. dieses Jahr.
Ja. Und
ja, die habe ich auch gut
gefunden. Das muss man sagen, genau. die sind okay, aber eben, ich bin gerade dort mit der Einigung. Am Schluss fällt der Nenner leider, wie die aktuelle andere Horrorfilme, wo wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, fällt der hinten ein bisschen ab, oder? Und das, und das hat man bei Heretic leider auch ein bisschen gemerkt. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, du kannst auch Empfehlung aussprechen. Ich würde sagen, er ist gut schaubar. Also, oder wie gesagt, ihr beide?
Ich drei
also keine Differenz, absolut.
Ja, stabil. Ja.
Drei Jesus-Kreuzchen, die man gut schauen kann. Könnt ihr übrigens überall irgendwo im Streaming mieten. Also nicht in den Streamingdiensten, nicht Netflix und so, aber da bei den Video und könnt ihr den mieten. Genau, jetzt gebe ich dir wieder, Tommy, du bist im Kino gewesen.
Oder? Ja, ich bin mehrere Mal im Kino gewesen.
Ist dort auch eine Hütte vorgekommen?
Ja, oh, unter anderem das Wintercamp. Ja, oh, wieder, es geht jetzt. Immer um die Hütten. Nein, im Prinzip steht eigentlich ein Telefon im Vordergrund. Wir reden nämlich von Blackphone 2. Jetzt, Blackphone 1, muss ich sagen, habe ich im Heimkino gesehen, da habe ich nicht... bin in die Kino schauen. Und der Bösewicht, der Antagonist, ist ja mit einer markigen teuflischen Maske, eine weisse Marke, sieht man in einer Popkulturreferenz. Und gespielt wird der Böse, der Grabber vom Ethan Hawke, der da aus der Versenkung für den Horrorfilm tätig ist. Und ich habe den erst wirklich echt stabil gefunden. Ich weiss nicht, habt ihr den ersten Blackphone gesehen?
Nein, ich muss passen.
Ich habe den ersten Blackphone gesehen, aber den zweiten.
Genau, und jetzt sage ich gerade direkt, ich kann es ein bisschen vorwegnehmen, es braucht auch nicht immer ein Sequel. Also hier muss man sagen, ist es
okay.
wirklich, ich nehme es jetzt schon ein bisschen vorweg, also es tut ja anhängen an der ganzen Geschichte, weil das, also der Find, um den, der im Eis ist gegangen, der eingekackert ist worden vom Grabber, wird wieder aufgerollt, er ist 17, er ist ein bisschen älter, er beschäftigt sich mit seiner Schwester, die auch traumatisiert ist und Visionen hat und so. Und das Telefon läutet andauernd und da sind unterschiedliche Leute dran aus der Vergangenheit und so. Also im Prinzip ein bisschen aus Mystery-Horror-Slasher, so würde man ihn verorten. Aber schlussendlich gehen sie eben näher in so ein Skicamp zusammen mit einem Freund, also der Finn plus seine Schwester und was dort dann abgeht, ist einfach auch sehr plakativ und das Telefon, das Blackphone, das ja ihm so ein bisschen für Gaudern hat gesorgt oder so ein bisschen das Mystery und sie wandeln auch so zwischen Traum und Realität hin und her, aber im zweiten Teil tut es so auf die Spitze treiben und auf eine nicht coole Art. Und ich sage es jetzt so, das Telefon geht dem Menschen auf den Geist. Weil man denkt, komm jetzt nochmal Leute und nochmal, es macht es nicht besser. Oh, und nicht ich mache hier noch schnell einen Shoutout, einen Querverweis auf eine andere Slasher-Serie, sehr berühmt, nämlich Scream. Wenn nämlich dort das Telefon geht, wird es meistens recht amüsant. Da kommt ja dann noch der siebte Teil im 26. Noch schnell einen kleinen Hink dazu. Und Scream macht es ja toll. Da ist das Telefon und du weisst gar nicht, hey, was geht jetzt ab? Und bei Blackphone ist das so ein Glier. Und ehrlich gesagt, boah, das hat mir nicht viel gegeben. Es tut mir leid. Den ersten habe ich gut gefunden, den könnt ihr nicht gut geben. Und auf den zweiten könnt ihr auch gut verzichten. Meines Erachtens. Also, zwei nervige Telefone gebe ich dem. Den müsst ihr einfach.
Zwei nervige.
So Telefone, die irgendwelche, wie soll man dem sagen, gib mir schnell, Meinungsumfrageinstitut dranhängen, wo man eigentlich nicht möchte abnehmen.
Okay, ja, das klingt nicht sehr sympathisch, ja.
Ich habe nur den Anfang von irgendwie vom Trailer gesehen, wo da die so eine Telefonkabine einfach irgendwo im Nichts, ja, im Schnee aussen steht. Ja. Da habe ich schon gedacht, oh, das ist irgendwie, also das ist komisch irgendwie.
Es ist einfach hergezüchtet. Es ist so wie, wir wollen einfach das Zwei machen, aber auf eine lieblose Art. Es kommt auch dort wieder, eben das mit dem CGI, wo wir das schon ein bisschen vorher besprochen haben. Auch das, oder? Es hat einfach wirklich zum Teil so einen Volume, also so einen künstlichen Hintergrund-Vibe, wo sie nicht wirklich an den Schauplätzen sind, wo man auch spürt und merkt. Und ja, ich bin enttäuscht gewesen. Du, ja, genau. Das ist so ein meine Blackphone-Zusammenfassung gleich.
Okay. Okay. Ja, noch ein anderer Kinofilm, der aktuell gerade läuft. Und zwar einen, der auf dem Buch von Stephen King basiert, «The Long Walk». Ich weiß nicht, hat er von dem gehört?
Gehört habe ich, aber noch nicht gesehen, ja.
Gehört auch nicht
gesehen. Das Buch auch nicht gelesen.
Nein, kenne das Buch leider nicht.
Nicht direkt mitreden.
Genau, hier geht es eigentlich darum, dass irgendwo in einem dystopischen Amerika, und es muss irgendwie ein anderes, ein anderes Universum sein, nicht in dem, so ein bisschen, was nebendran man so ein bisschen mitbekommt, aber das kommt man nur so am Rand über. Die schicken einfach so 50 junge Männer auf einen Marsch. Also die können sich wie freiwillig melden, dass sie dort dran teilnehmen. Und dann musst du einfach laufen. Ein Ziel gibt es nicht. Und man darf auch nicht anhalten. Das ist verboten. Sobald man anhaltet, kommt man irgendwie eine Warnung über und nach drei Warnungen wird man erschossen. Wenn man das nicht einhaltet. Und dann geht es echt darum, wer bleibt am Schluss übrig und der gewinnt. Das ist Voraussetzung so ein bisschen von diesem Marsch. Und das kennen wir, oder? So ein bisschen die Story, oder? Das ist so ein bisschen, weißt du, Hunger Game-mäßig.
Ja, das stimmt, absolut, ja.
Genau. Und es ist sehr explizit, was man dort sieht. Also wirklich äußerst brutal, wo die Kamera auch voll nah drauf hat. Oder? Also wirklich andere würde, weißt du, so die Voraussetzung, wie ich jetzt erzählt habe, ist ja noch nicht horrormässig, oder? Aber nachher, eben weil die Kamera da jetzt so nah dran ist und einfach alles zeigt, ist es dann schon ein bisschen grusig. Und es hat zwei Hauptpersonen, die da im Mittelpunkt stehen, nämlich der Cooper Hoffmann. Ihn kennt man aus Licorice Pizza, den haben wir gerade letztes Mal auch schon kurz erwähnt, gell, von Paul Thomas Anderson. Und nachher haben wir noch den David Johnson drin. Und ihn habe ich ja schon grossartig gefunden bei Alien, Romulus und Rylane, wo er mitgespielt hat. Und er gefällt mir eigentlich auch hier wieder sehr gut. Aber das ist es dann eigentlich auch gut, muss ich ehrlich gesagt sagen. So ein bisschen. Sonst bin ich da nicht so warm geworden mit dieser Geschichte. Aber mehr, weißt du, mir fehlt das ganze Worldbuilding drumherum. Du siehst es einfach laufen die ganze Zeit und sie quatschen. Und du erfährst es nichts. Oder eben, ich habe vorhin das dystopische Amerika erwähnt. Du siehst nichts. Du siehst immer nur Strasse. Du weißt nicht, warum. Du weißt nicht wirklich, in welcher Zeit dass man innen ist. Von dem kommst du alles nichts mit über. Auch von den Charakteren hast du keine Teufel. Oder? Es ist einfach der Moment, die Strasse, wo sie laufen und fertig. Und das lenkt mir einfach nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Du hast jetzt das Gefühl, dass sie dort den Charakteren wie wenn ich Format habe gegeben, dass sie das nennen möchten, füllen, weil die Erklärung ja fehlt. Bei gewissen Prämissen funktioniert es ja, wenn Schauspieler und Charaktere plötzlich sehr interessant können werden. Also weißt du, so ein Zwischenspiel zwischen den einzelnen Protagonisten, die entsteht. Aber du hast das Gefühl, das dreht nicht genug auf. Jetzt bei dem
also es hat wie beides, oder? Du kommst wie keine Teufel über, also du hast keinen Hintergrund oder sehr, sehr wenig, sie sind ein paar Sachen erklären, während dem, dass sie so ein bisschen voneinander erzählen, von den Personen, aber gleichzeitig hat es mir auch viel zu wenig Dynamik drin, in der Interaktion, weißt du, es hat schon so ein bisschen, wo sie ein bisschen gegeneinander prallen, aber viel, viel zu wenig, weißt du, sie sind viel zu lieb, quasi miteinander, also wenn du denkst, Hunger Games, hast du viel mehr Konflikte, Oder, und das ist hier wirklich immer nur so ein bisschen angetönt. Und darum lenkt man das einfach nicht. Darum gibt es nur zwei Stiefel von mir.
Zwei ausgelatschte.
Zwei
ausgelatschte
Stiefel.
Oh nein.
Das ist dann nicht so vernünftig, ja.
Aber ja.
Ja, schade, schade.
Auch wenn Stephen King ist und ich ihn eigentlich gerne habe, aber...
Ja. Ja gut, aber man muss auch fairerweise sagen, von den Stephen King Vorlagen gibt es auch viel Schlechtes, nicht nur Gutes. Also da ist auch sehr viel Mittelmässiges bis Schlechtes verfilmt worden, finde ich.
Das stimmt.
Hat ein paar sehr gute Ausreißer, aber wirklich auch viel Trash.
Yes.
Yes, der Mephisto hat nichts gesehen, darum übergebe ich wieder dem Tommy.
So unfair.
Du bist ein Frech.
Bist du noch da?
Ich bin noch da, jetzt ja. Ich habe da mein Quark gegangen. Jetzt, ja.
Der Mephisto ist nur in dieser Show, nur am Essen, und er tut da irgendwie...
Nein, das stimmt nein. Jetzt so nicht. Also.
Jetzt kann ich dir, glaube einen guten Input brauchen, wobei...
Moment, ich muss Einspruch einlegen.
Achtung.
Halt.
Wieso?
Wenn wir schon gerade bei Stephen King sind, muss ich hier noch einen kleinen Einschub rein tun. Wir haben nämlich alle zusammen in eine neue Serie gestartet und die passt zum Schocktober. Da können wir aber nur einen kleinen ersten Eindruck abgeben, weil sie erst zwei Folgen erschienen. Und das müssen wir jetzt spontan einbauen, weil das passt perfekt.
Da hast du
und zwar haben wir alle reingeschaut in was, Tommy, haben wir reingeschaut?
It Welcome to Derry, eine neue Serie. Produziert von HBO, niemandem geringerem, dem Studio. Und da ist sie jetzt die ersten zwei Folgen draus mittlerweile. Heute auf Sky gerade die zweite Official hier in Europa. Und ich habe den Pilot gesehen, die zweite hat leider heute gerade nicht mehr gelangt. Aber wir haben ja den Trailer auch schon ein bisschen angesprochen. Swinging 60s, Kalte Krieg, wo eine Rolle spielt. Und ich für mich habe den Pilot echt stabil gefunden, genau auch aus einem Aspekt, weil das Production Value, glaube ich, recht gelungen ist hier. Also ich muss jetzt sagen, ich bin nicht der grosse It-Fan, um es vorwegzunehmen und von wegen der Horrorprämisse, aber es hat für mich, und es klingt jetzt ganz komisch, es hat so ein bisschen mit diesen jungen Schauspielern, mit diesem Grüppeli, ganz wenig Stranger Things allüren, weil sie sich so zusammenfinden und dann ist ja das It, das da im Hintergrund, es wird ja auch ein bisschen aufgerollt, woher das Ganze kommt und so. Genau. Richtig, und ich will jetzt da nicht ausrufend werden.
Das ist eigentlich vor der Geschichte.
Genau,
oder,
das Prequel.
Ist das Prequel?
Genau. Und jetzt kann ich euch übergeben, mir kommt es relativ stabil über im Moment noch. Also für mich funktioniert es recht gut. Der Shock Value ist nicht so extrem hoch, aber es ist interessant.
Ja, da bin ich jetzt aber nicht bei dir.
Wird er ja vielleicht noch.
Okay.
Nein, ich finde, also für den Einstieg, den sie jetzt da haben gemacht, also das geht gerade recht los. Und ich bin, also ich muss sagen, voll, also weißt, schon ein bisschen schockerhaft. Und ich glaube auch, dass wir sind wirklich abgedroschen und so ein bisschen abgehärtet. Und ich habe das Gefühl, da schaut der eine oder andere rein, der das so nicht erwartet. Und darum geht es einfach gleich, peng, du weißt gleich in der ersten Folge, woran du da bist, oder? Und das prallt so aufeinander, irgendwie, weißt du, so die heile 60-Welt, so ein bisschen farbig, ein bisschen schön, mit dem Horror, der da eigentlich da vorkommt.
Ja, ich glaube, also ich muss also schnell...
Ich weiß gar nicht, was der hält. Das ist richtig progressiv. Man lernt etwas über Geburten in den ersten Minuten.
Ja.
Also, ich weiß gar nicht, was der hält. Das ist doch sehr progressiv.
Anatomisch.
Da sind ja Frauenthemen im Mittelpunkt. Da können alle Penisträger etwas lernen. Also, ich weiß nicht, was das Problem ist. Also, das ist nein, ich weiß natürlich, auf was du ansprichst. Frei von Ironie. Er hat so ein bisschen Creature Horror so gerade zu Beginn. Steigt er gerade ein bisschen ein. Aber ich bin mal gespannt. Aber ich bin eben schon ein bisschen beim Tommy, was die Grundprämissen angeht. Ich bin eben nie ein grosser It-Fan gewesen. Das ist so ein bisschen mein Hauptproblem.
Also, eben nichtsdestotrotz, aber, ich wollte da nicht meinen Maßstab verklickern bezüglich eben dem Shock Value. Du hast schon recht, es geht schon blutig zur Sache. Es gibt auch gewisse Szenen, wo eben einem können wirklich triggern und auch so Angst einflussen. Es ist ja gekonnt gemacht. Das wollte ich nicht abspielen. Das ist halt einfach in meiner Scale oder so, wie ich halt funktioniere, vielleicht kommt es mir ein bisschen anders rein, aber wie gesagt, er ist sehr schön und stabil gemacht, auch optisch finde ich ihn sehr ansprechend. Also eben auch gerade, wie sie es haben umgesetzt. Und du sagst es, für eine TV-Serie geht es sie nicht mit dem Blut und mit gewissen Momenten, wo es brutal wird. Das wollte ich hier nicht verharmlosen. Also, nur so.
Und er bricht eigentlich ein gewisses Tabu, was man eigentlich nicht so macht in den Filmen oder in Serien. Aber ich kann es jetzt eigentlich fast nicht verraten, weil es gerade ein Spoiler wäre.
Mach eine Spoilerwarnung und sag es schnell.
Mach einen Spoiler. Also ich habe einfach, es geht ja um die Kinder und das ist ein gewisses Tabu, das hier gebrochen wird. Oder? Und das bricht er halt hier. Und das ist ja auch schon der Schocker, der auch mitzählt, oder? Weil das eben andere ja nicht machen. Oder?
Das stimmt, ja.
Ja, okay.
Genau. Und es gibt noch kleine Fun Fact. Sie haben nämlich das Poster von der ersten zu der zweiten Folge geändert. Also es gibt dort einen Switch.
Das
habe ich mir noch gar nicht geachtet. Du tust jetzt gerade Zeug reinhauen, die man noch gar nicht wissen.
Ja.
Spannend.
Ja, siehst du jetzt. Aber warum das so ist, verrate ich natürlich auch nicht.
Okay. Ja, ihr seht, bei jetzt sind wir drin und ich glaube, wir sind alle gespannt und ich bin drin. Also ich schaue es absolut weiter. Also nichtsdestotrotz.
Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen hin und her, muss ich sagen. Ich bin so ein bisschen auf, mit dem Kinder und Horror und irgendwie werde ich da noch nicht so warm. Oder jetzt haben wir bei Stranger Things, macht es mir nichts aus, wenn es dort so ein bisschen in die Richtung geht, okay. Aber so ein bisschen der Anfang verraten, dass es eben nicht so könnte sein. Und bei Alien Earth mit King sind wir ja auch nicht wirklich so zufrieden geworden. Und darum weiss ich noch nicht so recht, ob mich jetzt das überzeugt oder nicht.
Ist halt der Prämisse vom It geschuldet, oder? Weil halt immer eben mit ihm, mit dem Killer Clown, eben die Kinder verbunden sind. Und das macht ja auch ein bisschen weit eben den Shock Value nennen auch aus. Also absolut nicht, dass ich dort kalt bleibe, wenn es um Kinder geht. Es gibt aber dort für mich nennen noch andere Werke, die natürlich, also das kann ich mal mitnehmen. Das ist absolut, das ist auch nicht für jeder Mann oder Frau, also nicht für jeder geeignet hier, oder?
Also ich bin überhaupt noch nicht, ich bin auch eigentlich recht, kann ich mich so in so Charaktere reinfühlen, aber ich muss jetzt in dem Fall sagen, meine Grundkritik jetzt so für einen Einstieg, und das ist wirklich weit weg von einem Fazit, für das läuft die Serie jetzt noch zu lang, aber ich komme noch nicht so in die Charaktere rein. Ich habe noch nicht so das emotional, das dabei sein, das habe ich noch nicht. Das hat mich noch nicht so reingesogen. Vielleicht kommt das noch. Der Horror hat das auch noch nicht gerade weggemacht. Vielleicht brauche ich noch 1-2 Folgen und dann mal schauen. Aber das ist so ein bisschen mein erster Eindruck. Es ist eh nur ein erster Eindruck. So, Tommy hat die Junge gebrochen und jetzt kannst du loslegen.
Oh, jetzt wird's speziell. Wir haben nämlich, du hast den Trailer mit mir, glaube ich, auch vorbesprochen, wenn es mir noch recht ist. Es ist nämlich der Dracula, A Love Tale, und die Regie führt hier niemand Geringeres als der Luc Besson. Und das macht es ja schon mal ganz speziell, oder? Also, wir haben den Dracula vom Roman von Bram Stoker, wo er, Luc Besson, jetzt Regie und Drehbuch hat dazu beigesteuert. Und um es vorwegzunehmen, finde ich, der Luc Besson hat legendäre gute Werke gemacht. Also Leon der Profi gehört für mich in meine All-Time-Favoriten-Liste von meinen Filmen. Und ich schätze ihn als Regisseur, ich schätze seine Werke. Er hat viele Rache-Filme gemacht, er hat uns das fünfte Element geschenkt und, und. Also er kann Regie und er kann auch Story. Das wollte ich hier vorweg nehmen. Jetzt wird es recht schwierig.
Ich kenne auch noch einen, was nicht so gut hat gefunden. Das kann ich dann noch einwerfen. Aber
vielleicht noch schnell. Eben, Dracula, die Prämisse, die ist bekannt. Es hat hier schon andere Werke gegeben, schon x-mal verfilmt worden. Auch nach dem Bram Stoker, eben, nach dieser Vorlage vom originalen Dracula-Movie. Und 1992 hat es ja da schon mal von Francis Ford Coppola als Regisseur gegeben, dass er dort Regie geführt hat. Und das ist wirklich ein super Werk gewesen, muss man sagen. Finde ich eigentlich heute noch recht beachtenswert. Dementsprechend jetzt hat das der Luc Besson hier nochmal aufgegriffen. Und dort ist in Regie, der Vlad wird gespielt vom Caleb Landry Jones. Und den kennen wir schon aus anderen Filmen von Luc Besson, nämlich vom Dogman, den er noch schon hat gecastet.
Dogman ist, habt ihr Dogman gesehen? Ist ja kein Horrorfilm, darum müssen wir nicht zu lange darüber reden.
Ist ein Thriller, habe ich nicht gesehen.
Kann ich sehr empfehlen, ist ein kleines Wirrswerk von Besson, aber schnell als kleiner Hint kann ich wirklich empfehlen, ist noch gelungen. Ja.
Genau. Und im Cast nennen auch noch angehängt ist auch der Christopher Waltz, der dort so einen Priester spielt. Also, und Zoe Bleu, wo die Elisabetta spielt. Im Prinzip seine Liebe, und da komme ich jetzt auf den Plot eigentlich, weil früher ist er zusammen mit der Elisabetta gewesen, so steigt man in den Film ein, und dementsprechend dann ist das seine grosse Liebe, und dann wird ein Überfall stattfinden, wo er dann daran schuld ist, dass seine Geliebte stirbt, am Vlad seine. Und er schwört dort nach dem Glauben ab. Es gibt dann so eine markige Szene, die kann ich schon fast vorwegnehmen, wo er einen Priester tötet und dann mit Gott sich anlegt und fängt, er schwört Gott ab. Und es ist dort eben dann die ganze Dracula-Prämisse, wo entsteht eben mit dieser Verzweiflung, mit dieser Liebe, die ist gestorben, wo er sich als Aufgabe gibt. Irgendwo muss es irgendwie die Liebe reinkarnativ wiedergeben und kann auch nicht sterben. Und entsprechend dessen bildet sich dann der Dracula, der übernatürlich ist, wie man in anderen Filmen schon gesehen hat. Und jetzt komme ich auf Luc Besson zurück. Man kann die Liebes-Horror-Fantasy-Geschichte weder optisch noch inhaltlich wirklich gut überbringen. Und das hat mich der Trailer fehlgeleitet, weil ich diese Bilder und diese Sachen so stark interpretiert habe. Also auch, dass das die Leidensgeschichte, die er hat, mit der Liebe, die dahin ist gegangen, die gestorben ist durch seine Schuld und alles und so. Aber das wird dann im Laufe des Films so pathetisch und komisch und visuell schlecht umgesetzt. Und er will manchmal so Comedy-Elemente haben, will aber dann auch wieder eben so ein bisschen den Horror reinbringen. Und er funktioniert irgendwie auf beiden Ebenen nicht wirklich. Und das habe ich mega schade.
Wir waren ja noch positiv, wo wir den Trailer gesehen haben. Wir dachten, es könnte noch ein Überraschungshit vom Jahr geben und jetzt tönst du eher konsterniert. He? Kann man das so zusammenfassen?
Ja, ich bin wirklich konsterniert im Kino gewesen, weil je länger der Film ist gegangen, je mehr ist meine Enttäuschung leider gewachsen. Und das habe ich selten. Also ich bin wirklich rein und ich hatte dort eigentlich positive Vibes gehabt, weil das Look and Feel vom Trailer hat mir das die positiven Vibes gegeben. Und wir haben auch vom CGI gehabt, oder? Es ist ja eigentlich zusammen produziert worden, auch mit Canal Plus. Also es ist ja eigentlich auch eine französische Produktion. Und die Leute, die das CGI haben gemacht und zum Teil auch Kulissen, das ist recht schlecht. Also recht viel. Das ist echt schade, weil er hat auch so Gargoyles, die so in seinem Schloss innen sind und so. Und die sind 3D animiert. Aber sorry, Das hat man früher besser gemacht. Das muss man wirklich...
Die hätten gescheiter die Leute vom Reanimator geholt, die das Zeug gebastelt haben und dann dort
reingebracht.
Ja, nein, das ist, wie ihr sagt, oder? Manchmal ist in Neuzeit und eben auch die Kostüme, die sind auch nicht konsequent. Die Kostüme sehen wirklich schön aus. Es gibt einzelne Aufnahmen, die gut sind und dann werden sie wieder zerstört mit so einem billigen CGI-Hintergrund. Oder mit billigen Elementen, die man sieht, die nicht ausgereift sind. Und das macht dann wieder kaputt. Genauso im Storyplot. Es gibt Momente, wo die Leidensgeschichte von Vlad alias Dracula gut überkommt, wo man merkt, ah, das geht ihm nach. Ich finde auch, der Schauspieler hat sehr ein passendes, markiges Gesicht und auch so ein bisschen den osteuropäischen Dialekt, den er da bringt, und Zeug und Geschichten. Kelly Blanchry. Aber am Schluss ist der Plot wirklich mies geschrieben. Echt wirklich sehr schlecht geschrieben vom Luc Besson. Und das muss ihm hier ankreiden. Und er ist zahnlos. Der Film, der Dracula, ist zahnlos.
Zahnlos.
Er braucht, oh, der Arm. Oh, der Arm braucht das Gebiss.
Nein,
schade. Also,
braucht er die dritte in dem Fall? Das ist nicht gut.
Ja. Vampir ohne Zähne, das ist schwierig.
Nein, ja, sorry. Ui, haben wir wirklich fast zwei Blutkonserven im Kino reingehauen, dass ich noch fertig geschaut. Nein, es ist böse, aber ich kann nicht anders. Es ist meine Enttäuschung vom Jahr.
Wie siehst du jetzt die Dracula? Ich meine, ist wieder eine Figur, die immer wieder mal kommt. Wir haben ja den Nosferatu jetzt gerade im Kino gehabt. Mit dem Robert Eggers haben wir sehr intensiv darüber geredet. Mhm. Wie siehst du so das Wiederaufkommen von den Horror-Klassiker-Figuren? Wir reden ja jetzt nochmal über eine klassische Figur. Mhm. Du kommst ja dann nochmal.
Ich hole den nochmal aus. Das
glaube ich, also ein bisschen als Abschluss. Du holst nochmal aus, genau.
Es kann funktionieren. Oder ich glaube, wenn die Regie stimmt und wenn das eben Regisseure in die Hand nehmen, die das Werk auch verstehen, oder wir haben ja immer über Eggers, wo wir über eben auch geredet haben, und so Leute, ich verstehe die Sprache von diesem Horrorgenre. Ja, ja. Und dann lohnt sich das, kann sich das echt auch lohnen. Aber wie man manchmal merkt, jetzt in diesem Fall, bei diesem Dracula-Film von Besson, nein, man hätte es können lassen. Ich bin jetzt ganz fies, weil mich so enttäuscht hat, bin ich bei anderthalb. Also.
Boah, das ist heavy.
Also, so meine Enttäuschung ist, ja, ich weiss, es schwingt dort Enttäuschung von mir mit. Muss ich echt sagen, weil meine Erwartung war, sehe hier einen Fantasy-Horrorfilm, der mich emotional mitnimmt. Und er hat mich weder optisch noch emotional abgeholt. Und das nehme ich. Darum habe ich eingeschwenkt, dass er Filme gemacht hat, die ich so liebe, die mich emotional gecatcht haben, der Besson. Hier null. Einfach null. Das ist schade. Liebe Leute, ich wollte nicht den Dracula vermiesen, aber mir hat es nicht abgeholt. Völlig nicht. Muss man nicht schauen. Ja. Tja.
Gut.
Ja, schade. Es gibt es halt zu stören, eben, gell?
Ja. Genau.
Genau, dafür habe ich als Entschädigung, Tommy, für dich, weil du das hast angetan, habe ich eine wahnsinnig gute Empfehlung und ich weiss, dass du den Film gut wirst finden. Und zwar...
Irgendwie hat das so einen ironischen Unterton.
Nein, ich meine es in vollem Ernst.
Du musst mich aus der Versenkung holen. Ich bin schon fast in die Gruppe gefahren.
Ja.
Hey.
Ja. Nein, ich meine es in vollem Ernst.
Ich dachte, du musst jetzt noch mal das Messer noch vor der Seite so reinrammen.
Es ist ein Horror. Es muss ein bisschen wehtun. So ein bisschen foltern müssen wir da jetzt, der Tobi.
Du willst mich reinkarnieren.
Nein. Ja, genau. Und so ein bisschen deine Wunden wirklich heilen. Oh. Und ich habe einen wahnsinnig guten Film gesehen. Und zwischendurch in diesem ganzen Schocktober-Zeugs und Horror und weiss auch nicht was, muss es ja auch etwas zum Lachen geben. Und darum habe ich eine Horror-Komödie geschaut. Die gibt es auf Netflix und die heisst Dead Talent Society. Und das ist ein Film aus Taiwan, den ihr schauen könnt. Und dort geht es eigentlich darum, wir sehen hier Geister und die haben ja immer wieder so eine Oscar-Verleihung quasi und dann gewinnen sie, wenn sie eigentlich Menschen erschrecken. Und der das am besten machen kann, nämlich auch so, dass es Menschen wie sehen und nachher zum Beispiel auf YouTube aufladen und dort so ein bisschen sind auch, das ist ein Geist und irgendwie so gewesen. Also das ist so ein bisschen wie die Bedingung. Dann kommen sie so ein bisschen in die Oscar-Verleihung rein. Und wir verfolgen hier eine junge Frau, die leider eben gestorben ist und jetzt eben ein Geist ist geworden und neu in das reinkommt und die ist völlig untalentiert, dass sie da irgendwie kann die Menschen verschrecken und die verfolgen wir und wie das eigentlich dann weitergeht und wie sie das versucht zu machen. Und das hat ist wirklich unlustig. Es hat so viel Humor drin, aber es wird auch, ja, so ein bisschen, es sind nicht nur Geister, es wird ja auch ein bisschen blutig. Also es hat auch alles, was zum Horror gehört, dazu. Und jetzt kommt es noch darauf auf, es hat so viel Herz dabei. Also es ist ja auch noch gefühlvoll. Und das ist so ein sehr schönes... Und ich habe ja das ja auch manchmal noch gerne, das wisst ihr ja. Und darum hat mir das so gut da, der Film, in diesem Schocktober innen, dass da noch so ein bisschen etwas Gefühlvolles
etwas ist. Etwas aufheiternd.
Ja, alles ist eben so ein bisschen beides. Du kannst lachen und spunzeln, aber es hat auch noch ein bisschen etwas für das Herz dabei. Und das hat mir gut da. Dead Talent Society.
Wo sind wir merken?
Auf Netflix.
Der kommt auf meine Watchlist.
Yes.
Yes, gut. Yes.
Den tue ich mir auf die Watchlist.
Ja, liebe Leute, jetzt sind wir ja dort, an diesem Moment. Mephisto hat es vorher angesprochen. Kann man heute Sachen aus der Versenkung holen und neu verfilmen? Und somit sind wir bei einem grossen Einstieg, bei einem grossen Regisseur angekommen, unter anderem auch. Nämlich, nichtsdestotrotz bin ich Frankenstein schauen, ich ihn auch, wo jetzt gerade die Woche, nämlich auf Netflix, anläuft, am 7. November. Und jetzt fragt man sich, ja, muss man jetzt einen Film im Kino schauen, der eigentlich im Stream läuft? Die Frage haben wir uns vorher gestellt, Belmoski, vor der Sendung,
im Vorgespräch,
genau. Und ich sage hier, ich stecke es schon jetzt ein bisschen voraus, ja. Ja, das kann man und das soll man auch sogar. Weil ich habe das Gefühl, hier...
Kannst du noch schnell sagen, wie lange das er noch läuft? Weißt du das?
Nein.
Soll ich das schnell darauf einwerfen?
Nein, wie lange das er im Kino in der Schweiz noch läuft? Er läuft aktuell, er läuft ja seit etwa einer Woche gerade jetzt im Kino.
Ja.
Er hat ja Vorpremiere gehabt letzte Woche.
Manchmal würgen sie es ja ab, wenn er gerne ins Streaming geht. Das ist einfach ein bisschen
überschneidet sich manchmal schon. Und ich hoffe hier schwer, dass sie die Überschneidung machen. Weil ich mache jetzt hier einen Shoutout. Also auf dem kleinen Screen ist das Ganze sehr okay, gut, das kann man machen. Für diesen Film würde ich eben in Kino. Liebe Leute, das ist ein guter, ein sehr, sehr guter Film. Was ist Frankenstein? Es orientiert sich am Roman von Mary Shelley und der Cast ist ja schon mal beachtlich. Oder? Wir reden hier vom Oscar Isaac als Victor Frankenstein. Wir reden hier von Christoph Waltz als Haarlander. Und ja, sie kann ihm auf den Nerv, geht Mia Goff. Und jetzt kommt, warte, hier ist sie mir nicht auf den Nerv gegangen. Das habe ich echt auch speziell gefunden und da muss ich sagen...
Also mir nervt die nie, ich weiß nicht, was du
ja, hast. Nein, ja, nein. Hör jetzt doch auf mit dieser Mia Goff. Nein, wirklich.
Nein, also, okay. Wir tun jetzt
nach. Moski hat ein bisschen ein Fangirl-Moment, glaube ich.
Ja, also, man kann sie ja nicht verschmähen, dass sie optisch etwas hermacht. Das ist jetzt nicht offensiv, aber ja, okay. Nein, es liegt ja mehr an ihrer Stimme und die hat sie hier, was manchmal nerven kann bei Mia Goff, wie wir das ja schon manchmal hier gesagt haben, nein, hier hat sie die Stimme unter Kontrolle, oder? Und das finde ich auch schon mal sehr gut gemacht und es gibt hier auch noch andere mega gute, nämlich Schauspieler, nämlich der Jacob Elordi, der The Creature spielt, also die Erschaffung von Frankenstein, die Kreatur. Und wir haben das CGI angesprochen, oder? Guillermo del Toro ist ja wirklich, ich finde, seine Filme zum Teil wirklich extrem grandios, oder? Und er ist ja einer, der eben auch schon mit diesen Visuals, oder? Er tut Kulissen aufbauen. Ich glaube, er ist auch ein Fan. Ich habe mal einen Ausschnitt gesehen von seinem Haus. Er hat ja selber solche Kreaturen in einem gewissen Teil von seinem Haus, wo wirklich wie eine nerdige Fanbase aussieht. Also meterhohe Büsten und Frankenstein-Sachen und anderes Zeug, Hellboy und alles das, oder? Und dann merkt man, das ist einer, der das versteht. Von Kulissen und vom Artstyle her. Und das merkt man vor Stunde eins, vor einer Minute eins in diesem Film. Und das macht Frankenstein schon so mal rein jetzt visuell schon mal wirklich mega cool. Also rein Kostüm, Ausstaffierung, Hintergründe, alles das, was das Worldbuilding ausmacht, ist absolut toll. Also ihr merkt, jetzt komme ich. Ich finde das grandios umgesetzt. Und nenne auch in diesen Rollen, es verhält, es ist ja, es macht auch so ein bisschen den Spagat zwischen bei dem was treibt der Frank, also der Frankenstein an, oder? Als Forscher, und dann geht man zurück in seine Kindheit, dass man gewisse Ausschnitte sieht aus seiner Kindheit und so. Und das habe ich auch so mega stark gefunden. Also es fügt hier so das eine ins andere rein, visuell, optisch, aber auch storytechnisch, was gut aufgelegt ist. Es gibt kleine Längen in den Dialog, aber es catcht einem, es ist interessant gemacht und es ist die Handsprache von Guillermo del Toro auf die Frankenstein-Prämisse und Franchise drauf auf. Also, ich muss sagen, er hat mich von A bis Z gut unterhalten. Er ist vor allem visuell mega stark gemacht und plottechnisch hat er das Ganze auch eine gewisse Dramaturgie schwingt auch noch mit. Also wir rennen jetzt nicht unabwegs, aber man merkt, weil er so die verkappte Vaterfigur, der Erschaffer von dieser Kreatur ist und die Kreatur nennen so hadert mit ihrer Existenz. Und das wird hier, glaube ich, relativ gut dargestellt. Eben auch wieder Frankenstein selber mit sich hadert, weil die Kreatur erschaffen hat. Und es geht dann auch so ein bisschen in den Body-Horror rein, oder? Wie dann die Teile von seiner Kreatur aus verstorbenen Soldaten und so, ich will da nicht zu weit ausholen. Aber das ist schon sehr auch markig und sehr weird und komisch dargestellt. Und auch die ganze Geschichte, die dann das in dem Event, das er dann kreiert, also zum Leben erweckt, sehr stark gemacht. Also, ihr spürt mich. Ich bin aus der Versenkung gekommen und kann hier wirklich sagen, ich kann da mit ganz gutem Gewissen kann ich da fast garantiert in vier Blitzen rein für den Frankenstein.
Ui. Das ist mal eine Ansage. Ich wollte unbedingt noch schauen. Ich habe leider noch nicht geschafft zu schauen. Aber du hast mir jetzt eine massivste Empfehlung ausgesprochen.
Ja. Und so, oder wie du gesagt hast, das kommt natürlich dann eher irgendwie auf Netflix oder wenn du daheim im Fernsehen schaust. Vor allem die Inszenierung oder die Welt. Und das ist ja das, was der Del Toro wirklich schon immer gut hat können. Oder? Das ist natürlich ein Erlebnis im Kino, wo zählt, oder, wo du daheim einfach so nicht überbringst. Eben, er, gell, das haben wir auch gesagt, oder, hast noch das Handy nebendran, und dann stehst du mal noch auf und gehst in die Küche, oder weiss auch nicht was alles, oder die Ablenkung daheim ist viel höher, als das, wenn du im Kino bist, und so, im Kino zieht sich natürlich dort viel mehr rein. Das ist natürlich immer das, wo der Pluspunkt ist vom Kino. Oder? Aber ich verstehe es natürlich, oder? Wenn die Leute jetzt sagen oder so, oder jetzt kommt er irgendwie eine Woche später auf Netflix und wieso soll ich jetzt 20 Stutz ausgeben? Und dann kaufe ich noch Popcorn und Ding, dann habe ich schon fast 30 Stutz ausgegeben, oder? Ja.
Jetzt ironischerweise oder sagen, von den Filmen, die ich jetzt abgesprochen habe, könnt ihr nicht sparen und investieren jetzt lieber in einen Eintritt rein, vom Frankenstein. Also, nein, dort, Mephisto hat das auch schon mal angesprochen, gell? Du hast gesagt, hey, warum tut Netflix nicht mehr das Kino promoten? Und genau das, mit so einem guten Film.
Nein, der Mephisto will sogar das Netflix-Kino, voilà. Hat er letztes Mal gesagt.
Ja.
Sie tun jetzt einen Park auf.
Und wir hätten einen Zuhörer von unserem Podcast ein WhatsApp geschrieben aus dem Kollegenkreis und hat gesagt, hey, das ist im Fall ein huere guter Pitch, das sollte Netflix machen. Also Netflix, wenn ihr das gehört, erstens, wir wollen gerne gesponsert werden, zweitens, die Idee ist top, von mir hat er sie. Die Millionen gerne auf das unten eingeblendete Kontonummer.
Genau. Für den also mir längt einfach, wenn wir ein Jahresabi bekommen für den Kinosaal. Und dann,
nein. Wenn du die Millionen in unseren Podcast investieren, das würde ich schon machen. Aber, so nett wäre ich
dann. Wir müssen da noch Netflix natürlich ein bisschen in die Stange, also wir müssen in die Verantwortung ziehen. Nur bitte serige gute Filme natürlich den Kino jagen und nicht die über die Produktionen, die wir schon manchmal bemängelt haben für 200 Millionen. Wir nennen jetzt nicht gewisse Werke, wo man noch Extended Cut Versionen im Stream hat gebracht. Shoutout an Moski.
Das gehört er noch lang, der Moski, das gehört er noch lang. Nein. Neu, 4 Jahre!
Aber den werde ich ganz sicher in Kino schauen.
Nur schnell, es ist die Rede von Rebel Moon, oder? Nein, gewisse ja, genau. Sachen sollte sich Netflix klemmen.
Das haben wir nicht unbedingt aber im Kino gesehen.
Da hier ist ja, jeder Dollar ist gut so, angelegt gewesen, oder? Das kann man machen. Also. Das muss man hier fairerweise sagen, bei allem Schrott, den Netflix manchmal verfilmt. Voilà,
jetzt haben wir schon jetzt haben wir schon Frankenstein und Dead Talent Society, wo ich darüber vorhin geredet habe. Voilà, siehst du? Also,
wir gehen gleich noch ein bisschen versöhnen.
Sie können das schon, wenn sie wollen, oder? Sie können schon, wenn sie
ja, wollen. Ja, 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 das stimmt. Ja, darum,
ja, gut.
Ich glaube, wir haben hier den Bogen ein bisschen schlagen. Ich habe mich wieder ein bisschen versöhnen. Ihr habt es gemerkt, vielleicht von uns allen. Gewisse Skepsis, wir hängen auch ein bisschen mit den alten Werken drin, die gekonnt waren. Aber wir geben natürlich auch eine neue Chance. Sei es denn gelungen und gut verfilmt. Ja.
Ja, ist ja nicht alles negativ weggekommen heute. Das muss man auch wieder sehen. Nein. Und ja, ich glaube, jetzt haben ja hoffentlich alle den Oktober gut durcherlebt. Und wir gehen langsam so in die Blockbuster-Weihnachtsfilme rein. Aber so viel gibt es das Jahr noch nicht. Und da werden wir sicher auch noch drüber reden. Und unsere Jahresbestlisten und Worstlisten stehen auch schon gleich ins Haus. Und die Folge 100, unsere Jubiläumsfolge, kommt immer wie näher. Und wir haben Diverses noch aufzuarbeiten. Ich glaube, die Arbeit geht uns hier im Schau-mal-Podcast in den nächsten Wochen nicht aus. Ich hoffe, man hört sich gleich wieder. Ich verabschiede mich aus dem Schocktober und gebe die gebührenden letzten Worte. Gehen natürlich an Mr. Schocktober himself. Mr. Moski, führ uns raus aus ja, dieser Folge.
Ja, merci. Ich bin froh, kann ich jetzt gleich wieder mal andere Filme schauen. Ich glaube, es ist dann auch mal gut, oder, wenn man den ganzen Oktober nur Horrorfilme schaut. Einen habe ich noch nicht erwähnt, den müsst ihr auch nicht schauen, nämlich Zombie Shark, den haben wir heute nicht drüber geredet, aber der ist ganz am Schluss von der Liste. Also, nein, ich bin froh, kann ich jetzt wieder mal andere Filme schauen und ich freue mich
drauf. Hast du doch noch einen Bipper gesehen? Jetzt kommt mir gerade etwas in den Sinn.
Der Zombie-Bipper war schon noch gewesen. Ja,
du hast noch den Zombie-Bipper, da nicht. Jetzt müssen einwerfen. Du hast noch den Zombie-Biber geschaut. So,
siehst du, der Zombie-Biber und der Zombie-Shark. Nein, es ist einfach, also irgendein ist eben, ja. Gut, auf jeden Fall, wir werden wieder von besseren Filmen auch und nicht Horrorfilmen berichten und das machen wir dann gleich schon wieder. Tschüss zusammen.